Wir wollen jetzt die Tipps und die Geheimnisse zum Thema Präsenz und Wirkung vor der Gruppe von dir hören.
Da gibt's auch ganz tolle Regeln. Ne? Leider eben nicht.
Aber ja, alles ist irgendwie wahrscheinlich ein Stück Bühne.
Bei mir persönlich sind Menschen immer viel, viel lieber, die so sind, wie sie sind. Und zwar in dem Moment.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo, Achtung, jetzt nicht hallo Jürgen, sondern hallo Olaf. Ich darf dich heute hier begrüßen.
Hallo Sabine, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Es ist mir eine Wonne, Freude und überhaupt. Ich habe gestern noch abends zusammengesessen mit Menschen, die aus der Trainerausbildung heraus dich auch erlebt haben, die gesagt haben, endlich ein Podcast auch mit Olaf. Ich warte schon die ganze Zeit darauf.
Ja, erhöht ruhig alle den Druck.
Auf jeden Fall, weil wir wollen jetzt die Tipps und die Geheimnisse zum Thema Präsenz und Wirkung vor der Gruppe von dir hören, nicht weniger.
Ja, ich kann gleich ein paar Literaturvorschläge machen. Die 10 Golden Rules to be very present als Trainer und vor allem Authentizität, was allein schon schwer auszusprechen ist. Da gibt's auch ganz tolle Regeln. Ne? Leider
gut.
Eben nicht. Ja, lass uns genau über diese beiden Themen sprechen, weil sie, ich glaube, essentiell sind für uns als Trainer.
Naja, und eben, wie du sagst, ne, leider eben nicht so einfach mit Regeln, ne? Mach mal X, mach mal Y, mach mal Z. Bevor wir da reinspringen, schlage ich vor, dass die Menschen, die noch nicht das Glück hatten, dich kennenzulernen, ein bisschen was von dir erfahren. Ich habe mal wieder bei uns intern deine Beschreibung aufgemacht und jedes Mal wieder, wenn ich es lese oder höre, bin ich begeistert von der Kombination deiner Fächer, die du studiert hast: Mathe, Geschichte und Musik. Erzähl uns mehr darüber, wie es dazu kam, was danach passierte.
Also wie es dazu kam, ich habe eine Aufnahmeprüfung zum Tonmeister nicht bestanden. Also eigentlich wollte ich Tonmeister werden. Ja, das sind die Menschen, die zwischen den Künstlern und der Technik hängen.
Ach, wie cool.
So, aber da ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden hatte, musste ich eine andere Aufnahmeprüfung machen. Und das war damals an der, damals noch HDK in Berlin, für Schulmusik. Und man musste ein zweites Fach studieren. Und ich habe halt 3 studiert, obwohl ich eins davon nicht abgeschlossen habe. Also so kam es dazu.
Super spannend. Und ich finde die Kombination aus Mathe und Musik gar nicht so abwegig, wie sie im ersten Moment klingt. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass im Hirn die beiden Bereiche sehr eng miteinander verdrahtet und eng beieinander sind. Und Geschichte ist, glaube ich, am ehesten das, was da an und für sich rausfällt aus der Nummer. Aber das, weiß nicht, ob wir das so wahnsinnig vertiefen wollen. Aber was mich wirklich noch interessiert, welches hast du nicht abgeschlossen?
Mathematik.
Tatsache.
Ja, ich bin kein Mathematiker. Das wäre jetzt vermessen zu sagen. Es klingt na immer toll. Ja, ich habe Mathematik studiert. Aber ich, wie gesagt, bin kein Mathematiker. Wir mussten sehr, sehr viele Hausaufgaben machen und ich ohne meinen Kommilitonen Henrik hätte ich das nicht geschafft. Und Henrik war ein Genie. Und wie früher auch in der Schule habe ich immer häufig von Henrik abgeschrieben. Ja.
Liebe Grüße an Hendrik an dieser Stelle.
Ja, genau.
Spannend für uns, weil das hat natürlich Gründe, dass du auch dieses Thema mit, also ich für mich immer noch als eines deiner Hauptfokusthemen hast, das Thema Präsenz, das Thema Bühne, das Thema Menschen mitnehmen, Wirkung entfalten. Und du kommst ja sehr stark aus dem musikalischen Bereich. Ne? Mach mal noch so 2, 3 Stichworte. Was ist denn danach passiert, nachdem du dein Studium beendet hattest?
Na, erstmal während des Studiums. Also ich komme eigentlich vom Klavier, seit meinem 6. Lebensjahr Klavier. Und im Studium habe ich das Singen neu entdeckt und nochmal ein Gesangsstudium draufgebaut und auch noch ein Dirigierstudium. Und als Student habe ich dann schon auf der Bühne gestanden als Sänger. Und gerade das Thema Präsenz war für mich maßgeblich wichtig, weil ich sehr starkes Lampenfieber hatte. Und ich musste trainieren und wissen, dass ich in der Lage bin, mir meinen eigenen Schutz aufzubauen, meine Präsenz aufzubauen. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Da bin ich auch meiner Meisterin sehr, sehr dankbar. Die hat mir ganz viele Tipps dazu gegeben.
Das ist ja wieder ein tolles Beispiel, ne? Weil ich selber damit gestruggelt habe und Wege gefunden habe, die mir geholfen haben. Das ist ja immer einer der Antriebe, das tatsächlich auch weitergeben zu wollen. Insgesamt dieses Thema Präsenz auf der Bühne, Wirkung entfalten und so. Was ist denn dein Hauptantrieb, dass dich das so fasziniert?
Mein Hauptantrieb ist es, mit meiner Persönlichkeit und in dem, wie ich mich verhalte, in Anführungsstrichen auf der Bühne, damals als Künstler, jetzt aber auch als Trainer und auch als Coach, meiner eigenen Persönlichkeit so viel Raum zu geben, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, was will ich eigentlich sein, wer will ich eigentlich sein, was muss ich eigentlich tun. Das klingt jetzt noch so ein bisschen kryptisch, aber ich habe den Eindruck, dass viele so tun, als ob sie irgendwas sind und sich Verhaltensweisen angeeignet haben, sondern so, jetzt bin ich professionell. Mhm. Also mit meiner Präsenz meine ich, ich habe so viel Raum um mich herum, was nur mich selber was angeht, dass ich beweglich bleibe. Also dass ich sowas wie eine Freiheit habe, mich zu äußern, mich zu bewegen, zu interagieren mit allen, die mir zuhören oder mit denen ich spreche.
Das mag ich auch immer sehr, wenn wir beide arbeiten, wenn es um zum Beispiel das Thema Körpersprache geht. Wir haben ja so die drei Bereiche, die du auch immer gut unterteilst, zu sagen Wort, Stimme, Körper. Das sind die drei Wirkfelder, auf die wir zum Beispiel dann mit den Trainerinnen und Trainern gucken. Fand ich gerade spannend, dass du auch Coach gesagt hast. Die meisten werden sagen, was? Bühne? Coach? Hä? Aber ja, alles ist irgendwie wahrscheinlich ein Stück Bühne. Wenn du in Richtung der Körpersprache denkst, erlebe ich dich auch immer so, dass es nicht darum geht, die zu analysieren nach dem Motto, halte deine Hände hier, ziehe die Augenbraue an genau diese Stelle und halte den Kopf um so und so viel Grad nach oben oder nach unten gestreckt, sondern dass du einerseits natürlich sagst, gib deinem Körper die Chance, diese ganzen Bewegungen überhaupt mal gefühlt zu haben und diese Fülle zur Verfügung zu haben, so würde ich dich übersetzen. Und gleichzeitig komm von innen mit dem, was du tust. Wenn ich das so hinschmeiße, stimmst du mir zu? Und wenn nicht, wie differenzierst du das noch?
Die Antwort ist ja, ich stimme zu.
Ah, cool.
Ja, tatsächlich. Wir machen das ja schon so lange zusammen. Ich bin genauso wie du auch weniger der Mensch, der sagt, du musst das oder das machen körpersprachlich, denn das hat die oder jene Bedeutung. Ich erlebe es bei Trainern, ich erlebe es im Fernsehen bei Moderatorinnen und Moderatoren. Gelernte Gesten, gelernte Positionen der Hände, des Stehens und der Mimik und Hand aufs Herz. Also ich bin da jetzt auch sehr, sehr kritisch, glaube ich. Aber es wirkt mir manchmal einfach zu aufgesetzt. Und aufgesetzt ist okay, weil manche dann eben glauben, sie spielen diese Rolle. Ich bin in der Rolle der Moderatorin, ich bin in der Rolle des Trainers. Und dann gerade bei den Menschen, mit denen ich, nachdem sie auf der Bühne waren oder als Trainer sich gezeigt haben und gesprochen haben, stehst du mit dem beim Espresso zusammen am Stehtisch und plötzlich merkst du, huch, das kommen ja ganz andere Verhaltensweisen. Das ist ja viel humorvoller oder viel ernster oder irgendwie so, wo war denn das eben gerade? Das zahlt alles ein auf Authentizität, auf Echtsein. Das kann man lange philosophisch betrachten und wir können auch lange darüber sprechen. Man muss nicht immer alles zeigen als Trainer oder als Trainerin, wie man dann wirklich ist. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Spielregeln im gesellschaftlichen Miteinander. Ich denke nur, aber alle, die jetzt hier auch gerade zuhören, wir kennen das, dass wir jemanden da vorne sehen und sagen, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht echt. Das ist irgendwie aufgesetzt. Und das ist keine Kritik. Lieber aufgesetzt als zu unprofessionell, sage ich mal so. Bei mir persönlich sind Menschen immer viel, viel lieber, die so sind, wie sie sind. Und zwar in dem Moment, in diesem präsenten Moment. Und wenn ich das spüre oder höre oder auch sehe, dann fühle ich mich einfach viel, viel wohler.
Der Spannungsbogen liegt ja genau zwischen dieser Professionalität und dem, es so machen, wie es halt gerade aus mir rauskommt. Weil dann könnte ich ja auch sagen, das Einzige, was ich brauche, ist mir zu erlauben, dass ich das halt so mache, wie es halt gerade so ist. Und im Moment bin ich halt einfach nicht so gut drauf und deswegen rede ich jetzt einfach mal so ein bisschen langweiliger und ist es halt einfach so. Und das ist ja gleichzeitig nicht das, was du auch mit der Unterstützung anstrebst. Es geht ja darum, dass ich da in meine Präsenz gehen kann in dem Moment und mitreißen kann, damit die Botschaft rüberkommt. Es geht ja immer darum, der sozusagen dieses Sprachrohr der Körper, das zu sein, was dann aber die Message transportiert, die rüberkommt. Und wie betrachtest du dieses Feld zwischen, ich muss ja irgendwas ändern, weiterentwickeln, aus mir rausholen und gleichzeitig ist diese Authentizität so wichtig?
Ich glaube, es ist unsere Verpflichtung als Trainerin, Trainer, als Coaches, in einem nicht endenden Prozess der Selbstreflexion zu sein. So. Mhm. Und das, was das für mich bedeutet, ist, dass ich erstmal schaue, wie bin ich denn eigentlich? Was mache ich denn da draußen? Welche Wirkung habe ich, wenn ich so oder so spreche? Und dafür braucht es erstmal sehr viel Selbstreflexion und zum anderen auch Feedback von außen. So, also sehe ich meine Verhaltensweisen, meine Art und Weise zu sprechen, wie es normalerweise ist. Und da sage ich jetzt auch nichts Neues. Wir alle haben Gewohnheiten, wir haben Verhaltenskonzepte, die wir uns irgendwie angeeignet haben. Wir haben Gewohnheiten nach dem Motto, ja, so bin ich eben, das mache ich so, so spreche ich eben, so bewege ich mich. Und das ist fein. Das ist der größte Teil der Selbstreflexion. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, welche Wirksamkeit will ich da draußen denn haben? Ich weiß nicht, ob wirklich alle Vortragsrednerinnen und Redner oder alle, die eben vor Menschen stehen, sich intensiv darüber Gedanken machen, wie will ich denn emotional wirken? Und da, um deine Frage weiter zu beantworten, hat unser Körper Erinnerungsvermögen. Es ist sagenhaft. Wir können uns daran erinnern, wie es ist, ernsthaft zu sein. Wir können uns daran erinnern, wie es ist, sich frei zu fühlen, humorvoll zu fühlen, freundlich, zugewandt, abgewandt und wie auch immer. Und letztlich ist es ein Training, ein immerwährendes Training, das abrufen zu können, ohne sich zu verbiegen. Jeder ist auf seine Art und Weise ernsthaft. Deswegen kann ich niemandem sagen, mach bitte deine Augen so und zieh die Schultern hoch und kneif die Augenbrauen zusammen. Das zu beobachten und daran Freude zu haben, das abrufen zu können, weil du merkst, das ist Teil meiner Erfahrung, das ist Teil meiner auch Weiterbildungen. Auch bitte bleibt immer alle dran und geht auf die Bühne, macht Impro-Theater, ihr habt ja auch da schon einen Podcast drüber gesehen. Guckt, was ihr an Varianten, an Neuen entdecken könnt an euch selbst. Und dann heißt es trainieren, trainieren, ausprobieren, scheitern, wieder ausprobieren. Und am Ende ist der Moment, wo ich vor der Gruppe stehe oder der Moment, wo ich auf der Bühne bin, sind die 100%, die ich zur Verfügung habe. Beantwortet das deine Frage? Ich merke gerade,
total,
dass ich
total, weil ich bin schon wieder sozusagen am Weiterspinnen des Ganzen. Weil das, was ich höre, heißt für mich, es geht einmal um den Mut, dass ich das abrufe. Also, dass ich mich traue, meine Art der Ernsthaftigkeit, der vielleicht Betroffenheit, der Wut, aber auch der Freude, Begeisterung, was diese ganze Palette hergibt, auf der Bühne überhaupt zuzulassen. Und mich damit zu zeigen, das ist ja ein Aspekt daraus. Ne?
Ja.
Der zweite ist dann, wie breit, so in meiner Welt jetzt übersetzt, wie breit ist meine Range, in der ich das nach außen zeigen kann. Meine Art, begeistert zu sein, meine Art, Wut zu zeigen. Und das wiederum ist das, wo ich dich auch gerade Impro habe erwähnen hören. Ich war mir sicher, wir werden auf dieses Thema miteinander kommen. Weil es für uns beide ja ein Feld ist, in dem wir wahnsinnig gerne unterwegs sind. Und eines, von dem ich auch sage, das ist ein ganz tolle Übungsplattform dafür, meine Ausdrucksformen mit denen rumzuspielen, die überhaupt zu entdecken und dadurch auch eindeutig zu erweitern. Wenn ich in diesem Rahmen halt echt mal rumbrülle oder wir haben neulich wieder eine sehr lustige Übung gemacht, wo wir in körperlichen Verrenkungen mit so viel Anstrengung körperlicherseits wie möglich im Oberkörper dann geredet haben, um mal zu beobachten, wie verändert sich die Stimme, kriege ich die Stimme in den Rücken, also die Kraft für die Stimme aus dem Rücken heraus und all diese Dinge. Also mit so einem Kram rumzuspielen, befähigt ja wiederum, und da waren wir vorhin auch schon, meinen Körper sich daran zu erinnern. Weil das Zusammenspiel, das ist eine der Sachen, die mich in unserer Arbeit immer wieder so freut. Wir nehmen den Körper so selten mit rein, finde ich immer in so Trainingsmaßnahmen. Und das tun wir ja möglichst bewusst an allen möglichen Stellen. Aber gerade in der Session, wo wir uns um dieses Thema Präsenz kümmern, ist der Körper natürlich irre wichtig. Und du hast es angesprochen, Körpergedächtnis, ne? Der Körper kennt das, und je mehr davon er kennt, also je mehr davon er auch gelebt hat und nach außen gebracht hat, zum Beispiel durch so verrückte Übungen, desto eher habe ich den Zugriff darauf. Ist das so in der Art, wie ich es ausdrücke, was, wo du sagst, ja, ja, passt für mich?
Ja, das ist genau das, was ich vorhin mit Konzepten meinte. Das steht in Anführungsstrichen, nicht, dass wir uns das alles vorgenommen haben, was wir zeigen von uns, sondern das passiert. So. Mhm. Und da drauf zu schauen und zu sagen, okay, das bin ich und so mache ich das normalerweise, wenn ich mit Freunden am Tisch stehe oder beim Essen bin, ist jetzt nicht das, wie man als Trainer oder Trainerin unbedingt sein sollte, nur, aber das ist so, so wichtig, das zu erkennen. Um dann neue Verhaltensweisen, die ich gebrauchen kann. Also ich brauche vielleicht mehr. Vielleicht gibt es Menschen da draußen, das erlebe ich ja häufig in Coachings, so die haben Ärger nicht wirklich als Grundgefühl. Es gibt Menschen, die haben Bescheidenheit nicht als Grundgefühl und so weiter. Und ich brauche das aber manchmal an manchen Stellen, sodass ich das trainieren kann. Sowas. Das dauert. Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Und dann die große Freude zu haben, so in seinen eigenen Verhaltensweisen Bauchladen zu schauen und daraus aus dem Denken und aus dem Fühlen zu sagen oder die Entscheidung zu treffen, normalerweise würde ich jetzt das und dieses tun, aber ist es sinnvoll? Was ist eigentlich viel, viel sinnvoller jetzt an der Stelle? Ah, ich nehme mich mal eher zurück. Ich nehme mich zurück. Und nicht, ich benutze jetzt meine Füße, um mich hinter das Flipchart zu stellen. Sondern, oh, warte, jetzt nehme ich mich zurück. Ich gebe der Gruppe mal den Raum und halte aber meine Präsenz. Und ich halte die Präsenz zusammen mit der Gruppe. Dann kommt das aus dem Mindset. Oder ich glaube, so langsam verstehe ich auch, was Mindset bedeutet.
Wow, das machen wir eine extra Folge zu, okay? Dass du uns das einmal versuchst rüberzubringen, das finde ich so schwierig. Aber da will ich gar nicht tiefer rein jetzt, genau.
Es werden
kommt
ja
aus dem Mindset, da habe ich dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Ich glaube, dass auch das Wort Mindset wird ja häufig einfach mal schneller gesagt, als es wirklich zu verstehen. However, ich denke, also es ist aus dem Denken und aus dem Fühlen, diese Kombination daraus, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. Das ist der Bereich meiner inneren und meiner kognitiv-emotionalen Welt, die aktivieren kann, was ich körperlich dann als Reaktion zeige, und am Ende ist es eine Verhaltensweise. So, und jetzt nochmal zurück. Ich würde gerne meine, oder das empfehle ich auch allen Menschen, schaut doch mal hin, was eure Verhaltensweisen so sind. Und zwar guckt da drauf, ohne es zu bewerten. Das ist euer Bauchladen, den habt ihr zur Verfügung. Jetzt im präsenten Moment, mehr gibt's nicht. Das sind deine 100%. Wenn du neue Verhaltensweisen dazu gewinnen möchtest, dann schau dir an, wie du dir aneignest. Probier es aus, übertreib, spiel Impro-Theater, geh im Supermarkt an die Käsetheke und bestell einfach in einer anderen Emotion mal deinen Ribopierre. Also probier es aus. Und wenn irgendetwas sich von dem auch gut anfühlt oder andere dir sagen, ja, das hat eine gute Wirkung, aber es wirkt jetzt noch so ein bisschen aufgesetzt, na, dann bedeutet es, ich muss es trainieren. Wie jede andere Verhaltensweise auch. Das ist im Sport so, das ist in der Musik so, das ist im Ausdruck so, das ist für uns als Trainerinnen und Trainer exakt genauso. Üben. Und zwar so lange, bis der Körper schon wieder eine Erinnerung daran hat. Es ist also sozusagen eine neue Verhaltensweise entstanden. Und dann fällt es mir leicht, authentisch und echt, eben nicht aufgesetzt, sie wieder kognitiv, emotional abzurufen. Und der Körper erinnert sich, und jetzt drehen wir uns im Kreis. Das ist ein permanentes Lernen.
Genau. Ja, das ist genau der Effekt, ne? Es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich habe gerade ans Tanzen denken müssen, wenn du rauskommst, ist das meist genau an den Stellen, wo du anfängst zu denken. Also wenn du wieder auf Schritte dich besinnst, wenn du dir die Frage innerlich stellst, was ist der nächste Ablauf, dann ist meist vorbei. Das heißt, dieses aus dem Körpergedächtnis heraus das zu machen, setzt eben das vorherige Üben, Üben, Üben voraus. Und gleichzeitig haben wir ja, wenn wir jetzt sagen Wort, Stimme, Körper, ne, also dieser Dreiklang, das ist jetzt sehr stark erstmal angesetzt am Körper, wobei das ja alles natürlich nicht trennbar ist. Das ist ja eine künstliche Trennung, die wir herbeiführen, um zu sagen, wo kannst du das Verändern, das Entwickeln ansetzen. Stimme finde ich dabei einen wahnsinnig wichtigen und gleichzeitig im Gefühl erstmal schwer zu beeinflussenden Faktor. Ich weiß noch, dass ich irgendwann in meiner Anfangszeit einen Talk gehalten habe und eigentlich echt dachte, das war ganz gut. Und dann hinterher ein Feedback, wie das ja meistens so ist, ne, das eine Feedback, was dann alles zerstört, so innerlich gefühlt. Aber ein Feedback war, ich kann diese Stimme nicht ertragen, das ist so piepsig.
Ja.
Und ich war so frustriert, weil klar, ne, wir hören uns selber anders. Ich habe dann meine Stimme auch immer mal wieder natürlich Probe gehört, wenn ich sie aufgenommen habe und konnte das verstehen. Das war das Schlimme. Also ich habe gedacht, verdammt, das Scheiße, der Mensch hat komplett recht. Und war in dem Moment erstmal hilflos zu sagen, was mache ich jetzt mit sowas? Ja, wie komme ich da in eine andere Range oder an einen anderen Punkt?
Ja.
Sag mal, wie komme ich da hin, Olaf? Hilfe!
Unsere Stimme ist, glaube ich, Ausdruck unserer gesamten Emotionen, unserer Stimmung, die wir dann gerade in dem Moment haben. Deswegen stimme ich dem zu, habe ich jetzt 5-mal Stimme gesagt, ich stimme dem zu.
Ja, sehr stimmig.
Dass die Stimme und die Art und Weise, wie wir mit unseren Tönen, mit unserer Stimme umgehen, sehr maßgeblich dazu beiträgt, ob wir authentisch wirken und präsent sind.
Und aushaltbar für andere.
Und aushaltbar. Und es gibt jetzt, deswegen zögere ich gerade ein bisschen, eine ganze Menge Möglichkeiten, mit seiner Stimme zu spielen, seine Stimme zu entdecken. Und wow, es gibt da draußen ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich selten Gedanken darüber gemacht haben. Das liegt unter anderem daran, weil sie in der Schule gesagt bekommen haben, du kannst nicht singen, lass es.
Sehr gerne genommen, genau. Und du nimm doch mal die Triangel, lass das mal mit dem Singen.
Mhm. Ja, genau. Daran kann es liegen und es ist natürlich, es ist peinlich, es ist ein bisschen mit Scham behaftet, an der Stimme was zu arbeiten.
Das finde ich gerade ganz interessant, das habe ich auch so empfunden und ich habe mich damals gefragt, aus welchem Grund. Ich glaube, weil es sich hilfloser anfühlte, als zum Beispiel an meinem Körper zu arbeiten, also an irgendwelchen Bewegungsabläufen oder meiner Mimik oder so, da hatte ich das Gefühl, mehr Einfluss drauf zu haben als auf die Stimme. Glaubst du, dass das daran liegt, dass das auch so ein schambesetztes Ding ist?
Ja, unsere Stimme ist der Ausdruck von allem, was wir in uns tragen.
Mhm.
Und wenn wir alle genau auf die Stimme und die Stimmung in der Stimme hören, wir erahnen Dinge. Ja, wir sind schnell auch in der Bewertung. Und ich will gar nicht mal sagen, dass die Bewertung schlecht ist, sondern sie ist mehr, sie ist sogar ganz häufig richtig.
Mhm.
Wir erahnen eine Unsicherheit. Wir erahnen eine Wut. Wir erahnen das alles. Wir hören so, so viel in der Stimme. Und wenn ich dann nicht authentisch bin und zum Beispiel meine Wut oder meine Unsicherheit unterdrücke, dann merken wir es erst recht. Und deswegen beobachten, beobachten, beobachten. Das ist das wahnsinnig Wichtige. Das kann ich nicht häufig genug sagen. Ich hatte gerade gestern wieder ein Coaching-Scan. Beobachte das und zwar ohne Bewertung. Du kannst dann immer noch entscheiden, mit welcher anderen Stimmung und Emotion du diesen Vortrag halten möchtest oder diesen Teil dieses Vortrages. Denn es ist alles da. Beobachten ohne Bewertung. Das ist der schwierigste Part.
Ja, total.
Und dann so eine Audioaufnahme zu hören ohne Bewertung ist erstmal, also mir schier unmöglich, wenn wir sagen, ja, was tun die Leute sich an? Ich habe so einen leichten Artikulationsfehler manchmal. Das wird man vielleicht auch hören, wenngleich ich mich sehr bemühe. Und dann heißt es, okay, egal, ich probiere jetzt mal aus. Also um deine Frage zu beantworten, Texte vorlesen, Telefonate mitschneiden, ruhig mein Handy hinstellen und die Freunde fragen, ich würde es gerne mal 5 Minuten laufen lassen, weil ich gerne wissen möchte, wie ich spreche, wenn ich in dieser Situation bin. Also reflektieren, reflektieren, reflektieren.
Und dann, sammeln, sammeln, sammeln ist da auch ein Teil, ne? Also wirklich sammeln von Material, um mich eben auf eine andere Weise zu hören, als wir das parallel zum Sprechen überhaupt körperlich können.
Und das Ganze mit so einer infantilen Neugier. Weißt du, also dieses, genau so. Oh, ist ja interessant. Das ist ja interessant, das so und so zu hören. Klingt ein bisschen eigenwillig, aber scheint irgendwie Teil meiner Stimme, scheint ein Teil meiner Stimme zu sein. Und so spreche ich, wenn ich begeistert bin. Jetzt kommen wir wieder zu Emotionen. Und so spreche ich, wenn ich nachdenklich bin. Und so spreche ich, wenn ich belehrend bin. Oder. Und abspeichern. Spaß und viel Freude dabei haben, das zu entdecken. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber ich kann es immer nur wieder sagen. Irgendwann macht es auch Spaß, weil man sich, man hat irgendwie noch keine Lust mehr, das zu bewerten.
So, und dann man muss sich einfach bewertungssatt machen, ja?
Ja, dann ist vorbei. So, und ich komm noch mal darauf zurück und dann hast du, ich nenne es dann immer so, deinen Bauchladen. Deinen Bauchladen an stimmlichen Aspekten. So, das kenne ich, das habe ich, das kann ich. Meine Reaktion körperlich, meine Bewegung, okay, gut, habe ich. Meine Wortwahl in manchen Situationen, okay, gut, das kann ich, das habe ich. Haken dahinter, juhai. Und manchmal brauche ich als Trainer andere Dinge. Also gut, die möchte ich erwerben. Jetzt wiederhole ich, was ich vorhin gesagt habe, und dann heißt es das Trainieren, Ausprobieren, bis diese Art der Stimme, der Stimmführung oder Melodieführung, das ist ja das, was wir auch in der Trainerausbildung sehr, sehr, sehr intensiv machen, so als Anlass dafür, guck mal, was mit deiner Stimme passieren kann, wenn. Plötzlich habe ich eine andere Melodie da drin. Ich frage manchmal den Leuten, du hast ja 2 kleine Kinder und wenn du den abends vorliest, liest du den so vor, wie du jetzt hier gerade deine Präsentation hältst? Im Sinne von, herzlich willkommen, liebes Kind. Heute werde ich eine Geschichte vorlesen. Es geht, glaube ich, um, wie heißt sie noch? Ja, Conny. Conny geht zur Schule. Das macht doch niemand. Ja, und sich da zu beobachten, wie das ist, eine Geschichte zu lesen. Aufnehmen, anhören. Am Ende ist es so, vergiss alles über das, was du über Stimme und Körpersprache gelernt, ausprobiert hast, wenn du da in der Bütt stehst, vor deiner Gruppe, auf der Bühne, wo auch immer. Und lass dich überraschen. Lass dich überraschen von dem. Auch das wieder beobachten. Ich wollte an dieser Stelle jetzt gerade sehr nachdenklich sein. Ist mir das gelungen? Nee, weil da 2 gekichert haben. Egal.
Genau.
So. Und das die ganze Zeit beobachten.
Ich denke gerade daran, dass ich von einer Personalentwicklerin, meiner Lieblingspersonalentwicklerin im Laufe meiner ganzen Zeit, liebe Grüße Heidi Stricker, damals eine Empfehlung bekommen habe, eine bestimmte Persönlichkeitsentwicklung zu machen, eine längerfristige. Und als ich sie gefragt habe, warum, sie kannte mich, keine Ahnung, ich glaube 2 Monate oder so. Und als ich gefragt habe, warum, hat sie gesagt, ich mache es an deiner Stimme fest. Und das war damals für mich so, what? Und das war dasselbe Thema, glaube ich, was der Mensch im Publikum mit mir hatte. Also das war ein super Treffer auch, weil sie sagte dann, diese Verbindung zu deiner Emotionalität und all dem scheint mir nicht da zu sein. Du bist eben mit deiner Stimme in einer relativ geringen, höheren Range unterwegs. Das zeigt für mich dieses Zusammenspiel zwischen all den Elementen, die wir hatten. Ne? Dieser Emotionalität, das zuzulassen. Gleichzeitig, klar, bei Stimme ist Körperlichkeit auch immer wieder spannend. Ne? Auch da erinnere ich eine Gesangsstunde, wo es meine Gesangslehrerin geschafft hat, meinen Körper dazu zu bringen, Töne zu produzieren, von dem ich gedacht hätte, das kann der gar nicht. Also im positiven Sinne in dem Fall. Ja, das hat er auch nie wieder geschafft. Also ich hätte sie da permanent an meiner Seite gebraucht. Aber das ist ja auch ein Teil des Trainingsparts dann, zu sagen, was tue ich denn, um meine Stimme verändert zu kriegen. Und das ist jetzt ganz klar, dass wir hier nicht innerhalb des Podcasts irgendwie 25 Übungen transportieren können. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Art, ja, wie ich laufen gehe, wenn ich sage, ich will grundsätzlich meine Fähigkeit, Langstrecke irgendwie mit mehr Atem hinzukriegen und geringerem Puls, dann weiß ich, ich muss halt einfach laufen und zwar möglichst langsam und erstmal die Range steigern, bevor ich die Geschwindigkeit steigere. So, Punkt, ganz easy. Gibt es da irgendwas in Sachen gerade Stimme, wo du sagst, das würdest du jemandem ans Herz legen, der das hier hört?
Ja. Ich muss ein bisschen schmunzeln und du weißt vielleicht, was ich jetzt gerade sage. Wenn ihr morgens aufwacht und die Augen aufmacht und gähnen müsst, bitte laut und dreckig. Morgens ist die Stimme noch so ein bisschen, also die Stimme schläft ja eh noch ein bisschen länger als unser Hirn hätte. Habe ich ganz häufig den Eindruck. Nur wenn wir, was ich damit meine, ist, geht rein in die Töne, traut euch was zu tun. Gerade die höheren Töne und vor allem dann morgens die raspeligen, tiefen Töne. Das ist alles das, was ihr zur Verfügung habt. Das ist ein Tipp morgens einfach erste.
Laut ich, und dreckig.
Vielleicht
gerne.
Nicht das erste. Man könnte auch nochmal sich umdrehen und sagen, guten Morgen. Aber dann kommt vielleicht auch noch ein Kind rein. Ja, vielleicht. Und dann nochmal guten Morgen. Aber dann ein bisschen reingehen in die Stimme und laut gähnen. Vielleicht macht es sogar mit Kindern zusammen Spaß, dass man diese Scheu und diese Scham verliert, mit der Stimme zu arbeiten. Insbesondere diese tiefen Register sind wahnsinnig wichtig. Und wenn ihr das morgens dann macht, dann könnt ihr auch euren Atem beobachten, weil der ist meistens morgens auch noch entspannt. Mhm. Morgens gelingt uns das häufig, dass wir noch ganz tief in den Bauch und in den Körper oder wie es früher dann als Sänger dann hieß, bis in die Knie, bis unter die Füße, überall hinatmen. Und dann kommt da irgendein Ton. Wir sind da nicht als Trainer vor einer Gruppe. Oder sind auf der Bühne und müssen jetzt professionell performen, machen. Zwischendurch summen, immer hochsummen, tiefsummen. Spielt mit der Stimme. Ich weiß, man kann nicht überall summen, aber wenn ihr spazieren geht oder in der Küche, beim Abwaschen, beim Kochen, summen, mitsingen. Viel, viel, viel mit der Stimme machen. Und für alle, die kleine Kinder haben oder auch große Kinder, die es auch noch mögen. und ihr lest in unterschiedlichen Figuren und Charakteren, spielt damit. Die meisten machen das. Zu Hause. Und ich frage mich dann, und ich bitte dann auch darum, tu mal so, als würden hier deine Kinder, hier vor dir sein. Und der Bär spricht eben nicht so monoton und nicht so hoch. Und die Biene spricht eben auch nicht so langweilig und so ruhig, die ist manchmal ein bisschen hektischer. Probiert das alles aus und habt Riesenspaß dabei.
Und eine Runde klug geschwätzt. Wenn du selbst nach einer Übung suchst, mit der du zum Beispiel das Thema Sprachmelodie oder Pausen setzen oder auch Satzlänge oder deine Atemtechnik trainieren kannst, dann lege ich dir die Übung der 9 Punkte ans Herz. Ich habe sie bei Olaf kennengelernt und habe ihn auch gefragt, ich darf sie hier mit hineinnehmen. Folgendes machst du. Du nimmst dir 9 zum Beispiel solcher kleinen Moderationskreise oder Post-its. Und diese verteilst du auf dem Fußboden in einem Abstand von ungefähr 1,5 Metern zwischen den einzelnen Punkten bzw. Post-its. Dann stellst du dich auf einen dieser Punkte und machst dir zum einen bewusst, was will ich hier eigentlich üben? Was ist der Übungsfokus, den ich habe? Nehmen wir jetzt mal an, Pausen machen. Und zum anderen wählst du ein Themenfeld aus, über das du gleich erzählst. Das könnte beispielsweise dein letzter Urlaub sein oder ein Erlebnis, was du vor kurzem hattest, was auch ein Stück emotional war. Entweder hast du dann einen Menschen an deiner Seite, der dich unterstützt, indem diese Person dir Feedback gibt und deine Außenwahrnehmung ist sozusagen, oder du benutzt dein Handy und die Aufnahmefunktion, um dich tatsächlich selber zu überprüfen und dir ein Feedback zu geben. Denn jetzt geht Folgendes los. Auf dem Punkt stehend sagst du deinen ersten Satz. Aufgabe ist es, dass du den beendest, indem du wirklich auf Punkt sprichst. Also deine Stimme geht am Ende des Satzes nach unten. Dann hältst du die Klappe und läufst zu einem weiteren Punkt auf dem Boden. Empfehlung ist dabei, dass du durchaus ein bisschen Weg zurücklegst, also nicht mit einem einzigen riesigen Storchenschritt versuchst, auf den nächstgelegenen Punkt zu kommen, sondern 2-3 Schritte machst, um wieder auf einem Punkt anzulangen. Dort angekommen, sagst du deinen nächsten Satz. Wieder auf Punkt und danach wieder Klappe halten und wieder zum nächsten Punkt laufen. Der Effekt des Ganzen ist der, dass du deinen Körper darauf trainierst, Sätze kurz zu halten, mit der Stimme am Ende nach unten zu gehen und dazwischen Pausen zuzulassen. Da wir das oft dann doch nicht tun, obwohl wir glauben, es getan zu haben, brauchst du diese zweite Person oder aber dein Handy, mit dem du dann immer wieder überprüfen kannst, war das jetzt gerade wirklich mit einem Stimmende am unteren Spektrum oder nicht. Wenn das nicht der Fall war, gehst du zurück und sagst denselben Satz nochmal so lange, bis es dir gelingt, dass du ihn wirklich am Ende mit einem Punkt durch eine Stimmsenkung schließt. Das war klug geschwätzt. Viel Spaß mit der Übung.
Und was ich vorhin auch noch sagte, und das möchte ich gerne auch noch an der Stelle sagen, zentral für mich ist alles rund um den Atem.
Habe ich auch gerade gedacht, die Rolle des Atems haben wir hier noch gar nicht beleuchtet. Und das ist ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt für so vieles, Emotionales, Stimmliches, Körperliches. Erzähl uns was über den Atem, du.
Okay, was mir häufig begegnet ist, und davon hatte ich vorhin auch erzählt, bei mir selber auch, ist Aufregung. Ich habe die immer, die immer vor Gruppen. Das ist so.
Immer noch?
Ja.
Wie geil.
Ja.
Ja, das findest du gar nicht. Ich weiß, aber ich finde schon, weil es ist so dieses, es ist lebendig, aber.
Also ich kann darauf verzichten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß ich, das gibt mir einen Fokus, was jetzt auch ein großes Thema wäre, um im präsenten Moment zu sein. Fokussier dich. Fokus, Fokus, Fokus. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du warst bei Atem. Oder ich wollte gerne, dass du bei Atem bist. Der Dreh- und Angelpunkt Atem, Aufregung, jetzt, da kamen wir gerade her, genau.
Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir aufgeregt sind, ist unser nervales System und unser Muskelsystem reagiert sofort darauf, auf Spannung. Das heißt, wir spannen die Bauchmuskeln häufig an und die Schultermuskeln und die Nackenmuskeln. Ganz, ganz viele beißen die Zähne aufeinander. Also es ist Stress überall. Und das zu lernen, mit einem entspannten Atem auch in die Muskelentspannung zu gehen, ist essentiell, um den ganzen Körper zu nutzen, mit dem Atem, den ganzen Körper zu nutzen, um stimmliche Qualitäten und Varianten einzubauen. So. Und als Tipp dafür, und auch das ist jetzt keine Rocket Science, um in die Entspannung zu kommen und wenn ihr euch mit dem Atem vorbereitet, immer länger auszuatmen, als ihr eingeatmet habt. Und viele kennen dieses, 4 Zählzeiten einatmen, 2 Zählzeiten halten und dann 6 oder 8 ausatmen. Was dann passiert automatisch, da wird der Parasympathikus angesprochen im Körper. Das heißt, diese ganzen Stresshormone, die Cortisole und alles, wird relativ zügig abgebaut und der Körper fängt an, sich zu entspannen. Und dann ist es möglich, in diese tiefe Atmung zu gehen, in diese große, weite, tiefe Atmung zu gehen, die dir mit deinen inneren Räumen eine sehr, sehr klare Präsenz gibt und Größe. Und wenn das auch mit dem, was ich vorhin sagte, das mit den äußeren Raum um dich herum auch noch verbunden wird, dann sind wir im präsenten Moment. Uns kann dann im Grunde genommen nichts mehr davon abhalten, professionell aufzutreten. Wenn wir diese Präsenz immer für 100% halten könnten, wenn es möglich wäre, dann würden wir uns immer rundum geschützt fühlen und frei in unserer Art und Weise uns zu bewegen als Trainer und auch als Trainerin. Und wenn ich diese innere Räume mit den äußeren verbunden habe und dann auch noch 100% Fokus bei meinen Teilnehmenden habe und dann auch noch den Fokus im gesamten Raum habe und dies alles zusammen macht eine unglaubliche, unfassbar große Präsenz. Und darin könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt, wie ihr seid, mit eurem Riesenbauchladen an Verhaltensweisen, an emotionalen Möglichkeiten, an der Art und Weise, wie ihr euch körperlich bewegt und auch stimmlich. wird da sich ganz, ganz, ganz viel zeigen.
Das ist so eine schöne abschließende Geschichte gerade, weil ich kann das mit dem Atem so sehr nachvollziehen, weil ich weiß, dass ich lange Jahre am Anfang, als das alles weniger bewusst war bei mir und auch ich mit dem Atemthema mich wirklich noch nicht viel beschäftigt habe, habe ich nach Trainings ganz oft irgendwie so das Gefühl gehabt, mein gesamter Unterbauch ist komplett hart und da geht irgendwie gerade gar nichts. Und das ist, unterstreicht so sehr, was du gerade sagst, ne? Der atmet da gar nicht mehr hin, da findet die ganze Anspannung statt. Dadurch verändert sich natürlich auch die Stimme. Ne? Wir sind eben nicht mehr in der Lage, mit den Teilen des Körpers, die die Stimme stützen, tatsächlich aktiv zu arbeiten. Die werden gar nicht mitbewegt. Und dann ist die Präsenz flöten, die ich mit mir selber habe. Zumal ich oft dann, wenn ich mir das bewusst mache, merke, ich bin viel mehr bei meiner eigenen Betrachtung. So, mache ich das gerade richtig? Ist das gerade alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und eben nicht im Hier und Jetzt und 100% auch im Außen bei den Menschen, mit denen ich arbeite und im Raum. Und das führt das alles so toll zusammen. Und dann sind so Dinge wie Pausen, die auch noch ein Themenfeld sind, was ich hochrelevant finde, mir das zu erlauben, dass vor der Gruppe, dass in Momenten, wo es um Themen geht, Pausen existieren. Die kommen dann einfach, weil ich ja verbunden bin mit dem, was ich tue. Und wenn ich was gesagt habe, was vielleicht auf eine Weise eine Bedeutung für mich hat, dann ist es natürlich, dass ich für einen Moment innehalte. Das muss ich dann gar nicht mehr bewusst machen. Siehst du das auch so?
Ich will das absolut so. Ich muss die ganze Zeit spunzeln, cool. Weil dies ist, können wir uns jetzt auch lange darüber unterhalten, über die Wirkung von Pausen und dieses, was passiert alles in der Stille. Mhm. Und wenn ich im präsenten Moment bin und meine Präsenz halte und auch noch den Raum mit meinen Teilnehmenden zusammen die Präsenz halten kann, da werden alle entspannt aufmerksam sein und diese Präsenz mithalten. Der Fokus ist ganz, ganz stark auf Miteinander in dem Moment. Wenn diese Präsenz dann auch da ist, ich würde gerne diesen einen Begriff noch mit reinbringen, weil ich Menschen erlebe, oder fast ausschließlich, sie möchten keine Rolle spielen. Ja, ich bin jetzt in der Rolle des Trainers, deswegen muss ich mich so oder so verhalten. Das mache ich sonst in meinem Leben nicht. Ja, mit Sicherheit wird man nicht wie mit den besten Kumpels über Bier in der Hand irgendwie so rumrotzen. auf der anderen Seite, warum eigentlich auch nicht? Aber das ist dieser Rollenbegriff. Mir ist schon klar, was damit gemeint ist. Aber dieses, ich muss schauspielern.
Ja, das ist
eine
nicht.
Andere Figur sein, ein anderer Charakter sein, als ich in meiner Persönlichkeit so 100% bin, ist erstens viel, viel anstrengender und das wirkt eben auch nicht mehr authentisch. Das ist das, was wir eingangs sagten. Ja. Das ist aufgesetzt. Deswegen spielt da draußen keine Rolle. Das ist das Gute. Ihr müsst nicht eintauchen in einen völlig neuen Charakter. Also niemand muss jetzt Heinrich den V. spielen oder wen auch immer.
Ich gehe heute als Queen Elizabeth einkaufen.
Könntest du machen, dann müsstest du dich aber wirklich monatelang damit beschäftigen, mit der Biografie und wie diese Queen Elizabeth in ihrem ganzen Leben gefühlt hat. Das müssen wir nicht. Ihr habt alles zur Verfügung. Also wir haben alles zur Verfügung, was wir aus unserer Biografie und unseren Persönlichkeitsmerkmalen haben. Und das reicht zu 100%. Keine Rolle spielen.
Das schließt so schön an den Anfang an und wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal zusammenfassend, dann mache ich das zwischendurch auch nicht. Also selbst in der Übungsphase ist es nicht diese Idee, ich spiele jetzt eine Rolle, ich gehe aber in eine andere Range hinein. Also in etwas, was neu ist, ohne dass ich jetzt sage, das ist meine neue Rolle in der Trainerfunktion, sondern ich gehe eher rein in, ich kann doch viel mehr mit meiner Stimme rumspielen. Ich kann viel mehr Bewegung reinbringen.
Und da auch gerne in die Übertreibung gehen. Entschuldigung, fürs Unterbrechen. Also Spaß daran haben, über diese Grenze hinausgehen. Ja. Irgendwas Verrücktes machen. Also Verrücktes machen im Sinne von, weiß ich auch nicht. Geh irgendwo lang und hopp's einfach mal hoch. Einfach nur so. Ja, mach Dinge, die er normalerweise nicht macht, um zu spüren. Ja. Das ist gar nicht so schlimm. Ja. kleine Kinder machen das permanent. Und wir gucken als Erwachsene drauf und sagen, naja, ist ja ein kleines Kind.
Ach, wie süß.
Ja, und die Eltern, die mit ihren Kindern das zusammen machen, sagen, naja, das mache ich nur, weil mein kleines Kind dabei ist. Mach irgendwas Komisches machen. Langsamer sprechen, ganz bewusst mal, es ausprobieren, über Grenzen hinausgehen. Mhm. Und das immer mehr zu machen, ich glaube, das ist Nonplusultra. Ihr könnt auch alle da draußen dabei bleiben zu sagen, naja, ich bin halt, wie ich bin. Ihr müsst mich schon so nehmen, wie ich bin. Entweder man mag mich oder nicht.
Oder eben nicht.
Und am Ende stimmt's wahrscheinlich auch, aber mehr Spaß macht's. wenn ihr Dinge ausprobiert und mal schaut, wie funktioniert es. Und in dem Moment, wo ihr das häufig trainiert habt, eben gerade die ungewohnten Dinge, und geht dann rein in den Seminarraum und da ist eure Gruppe, es steht oben drüber, vergisst alles, was du geübt hast. Und dann ruft sich von alleine ab, was ihr vorher trainiert habt. Und dann kann man so beobachten, okay, wo habe ich mich weiterentwickelt, wo nicht, passt es zu mir, passt es nicht, fühle ich mich noch kongruent innen drin, war ich präsent, war ich im Fokus, kriege ich ein Feedback von, das wirkt authentisch, ja, nein, und dann nächster Schritt, dann kann ich wieder ausprobieren und so weiter und so weiter.
Ich werde den restlichen Tag summender verbringen als meine sonstigen Tage. Dazu hast du mich gerade inspiriert. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir, Sabine.
Am Ende sagen wir immer, dass es darauf ankommt, und zwar immer. Und das ist der Satz, den ich von dir, glaube ich, innerhalb der Ausbildung als allererstes Mal gehört habe. Deswegen zitieren wir dich praktisch permanent.
Es kommt darauf an.
Und zwar immer.
Und zwar immer.
Hab ganz lieben Dank. Bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.